Ich wäre auch skeptisch, was den tatsächlichen Einfluss von Facebook und Twitter auf Wahlen anbelangt. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat, weil Russland die entsprechende Facebook-Werbung geschaltet hat. Ich glaube, das wäre mir als Erklärung doch ein bisschen zu kurz gegriffen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer jetzt? Einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die Demokratie weiterentwickeln und stärken wollen. Mein heutiger Gast ist Max Stern, ein Politunternehmer aus der Schweiz. Er hat den außenpolitischen Think Tank Voraus und das Staatslabor mitgegründet. Wir sprechen über sein Buch, das er co-geschrieben hat, über die digitale Demokratie. Wo sieht er Chancen und Risiken? Wo macht digital überhaupt Sinn? Abseits von E-Voting denkt er sogar nach, wie man Außenpolitik digital betreiben kann. Viel Vergnügen! Ich sitze heute hier mit dem Maximilian Stern. Ich würde dich als Political Entrepreneur bezeichnen. Wie würdest du dich selbst bezeichnen?
Ja, also Anglizismen sind mir immer ein bisschen suspekt. Deswegen, warum nicht politischer Unternehmer?
Noch besser, ja. Wir sind in einer Zeit, wo so ziemlich alles gerade digitalisiert wird. Wie viel Digitalisierung braucht die Demokratie?
Ja, ich glaube, auch in der Demokratie wird ja gerade alles digitalisiert. Und ich glaube, sehr vieles davon ist unheimlich notwendig, oder ist auch noch sehr viel mehr ist unheimlich notwendig. Das heißt aber nicht, dass das alles digital werden muss. Ich glaube auch, dass Digitalisierung in dem Zusammenhang nicht unbedingt bedeutet, dass wir nur noch Online-Prozesse haben, sondern dass wir der Digitalisierung angemessene Prozesse und Foren und Methoden anwenden. Das kann aber auch durchaus mal ein analoger Prozess sein oder ein kann sogar bedeuten, dass man sich vielleicht öfters persönlich treffen muss oder mehr mit echten Menschen quatschen sollte als nur online.
Und wo siehst du dann den Connex zwischen analog und digital oder welche Vorteile bringt die Digitalisierung?
Also ich glaube, die Digitalisierung hat vor allen Dingen dort große Vorteile, wo es sich um repetitive Prozesse handelt, um große Datenmengen, die man verarbeiten, viel Informationen, die man verarbeiten muss oder auf die man schnell zugreifen können muss. Da glaube ich, hat das Digitale einen großen Vorteil. Ansonsten habe ich das Gefühl, bei den meisten Prozessen geht es eigentlich ja um, also das Schwierige ist eigentlich quasi die Balance zu finden und den richtigen Ausgleich zwischen analogen und digitalen. Ich glaube, das eine bedingt immer das andere auch. Das ist ein Mittel, das ist ein Werkzeug.
Hast du ein Beispiel für diese großen Datenmengen, wo das hilft?
Ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, vielleicht ist es schon ein bisschen weit gegriffen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Parlamentsabgeordneter oder eine Parlamentsabgeordnete die kriegt ja am Anfang jeder Session, bei uns gibt es sogenannte Sessionen, viermal pro Jahr, einen großen Stapel Papier mit Gesetzesvorlagen, die behandelt werden, besprochen werden. Der ist echt groß, der ist irgendwie so über einen Meter dick und es ist unmöglich, das durchzulesen, es ist viel zu viel. Und jetzt kann man in großen Parteien oder großen Fraktionen teilt man sich dann auf, jeder liest quasi das durch, was für ihn irgendwie wichtig ist. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, vielleicht gerade dort irgendwie schon mal einen Prozess drüber laufen zu lassen, der irgendwie analysiert, was ist jetzt für mich eigentlich wichtig, welche Vorlagen entsprechen eher meiner Position, welche nicht. Das fände ich jetzt schon ein bisschen avantgardistisch, aber wieso nicht? Das könnte man ja mal ausprobieren.
Ja, Big Data analysiert so viel, warum nicht auch Gesetzestexte?
Genau.
Wo siehst du Gefahren von digitalen Methoden in Politik und Demokratie?
Ich sehe vor allen Dingen dort Gefahren, wo man vielleicht zu wenig draufschauen kann oder reinschauen kann, was denn eigentlich mit den Daten passiert. Also so wertvoll diese Algorithmen sind, die wir einsetzen können, um quasi eben diese repetitiven Analysen zu machen oder große Datenmengen zu analysieren. So wichtig ist es auch gleichzeitig, dass wir eine Art demokratische Kontrolle über diese Algorithmen haben. Als Beispiel setzen die Gerichte ja immer mehr Algorithmen ein. Mhm. In den USA beispielsweise, um die Rückfallgefahr von Straftätern einzuschätzen. Und da hat man die Herausforderung, dass das ein privates Unternehmen ist, die diese Software anbietet, die das analysiert anhand von gewissen Charakteristika. Und dass der Code, also der Algorithmus, nachdem diese Rückfallgefahr analysiert wird, der ist nicht öffentlich. Also das ist privates Eigentum dieser Firma. Niemand kann drauf schauen, weder der Richter noch der Angeklagte.
Mit hochsensiblen Daten.
Naja, die Daten, die da eingespiesen werden, ist ja schon bekannt, aber die Art und Weise, wie das analysiert wird, ist ja nicht bekannt.
Das habe ich gemeint,
Und das ist natürlich unheimlich wichtig, da zu sehen, wie das denn gemacht wird, weil man da jetzt in diesem konkreten Beispiel gemerkt hat, dass dieser Algorithmus Verzerrungen, also sogenannte Biases, verstärkt, die natürlich schon vorhanden sind, also dass zum Beispiel schwarze Straftäter einfach so, systematisch als Rückfallgefährdete eingeschätzt werden als Weißen.
Mhm. Ja, das ist problematisch. Ja.
Das ist nicht gut.
Du hast in den letzten Jahren sehr viele Projekte auf die Beine gestellt. Voraus ist für mich eines der interessantesten. Es ist auf der Website definiert als Think Tank für Außenpolitik, also für Schweizer Außenpolitik. Und du sagst, du willst die Lücke zwischen Politik und Wissenschaft schließen. Warum ist diese Lücke erstens einmal da und wie schließt sie die?
Also am Anfang, als wir Voraus gegründet haben, war die Beobachtung, dass wir gesagt haben, es gibt sehr viele junge Leute, die sich A, gut auskennen in außenpolitischen Themen, weil sie diese Bereiche im Studium analysiert haben oder auch sonst wo irgendwie damit in Berührung gekommen sind, irgendwie vor Ort waren, in irgendeinem Kontext gearbeitet haben. Und B, interessieren sie sich dafür, möchten sich dafür einsetzen. Aber also die bestehenden Gefäße von Parteien oder NGOs ist nicht so ihr Ding. Also man sucht quasi einen Ort, wo man sich für außenpolitische Themen einsetzen kann, unabhängig von diesen bestehenden Strukturen, wo man auch die Möglichkeit hat, sehr schnell aus dem Schatten von möglichen Vorgesetzten oder so zu treten. Das ist beispielsweise an der Uni oft irgendwie das Problem, dass man irgendwie Paper schreibt, auch selbst wenn man PhD-Student ist, dann ist immer noch ein Professor da, ja, der dann irgendwie die Forschungsresultate kommentieren darf in der Zeitung. Und wir wollten eigentlich eine Plattform bieten, die jungen Leuten, die gute Ideen haben, gute Vorschläge haben, also auch konkrete Vorschläge haben, die sehr schnell an den Ort bringen können, wo diese Informationen oder diese Inputs dann verwendet werden können, sei es das Parlament, oder sei es die Öffentlichkeit, Veranstaltungen, oder sei es die Medien. Mhm. Und das hat uns motiviert und ich glaube, das hat auch irgendwie einen Nerv der Zeit gefunden, dass man sich da nicht quasi im Vorfeld schon irgendeiner Ideologie oder einer politischen Ausrichtung unterordnen muss, sondern dass man sagen kann, ich bin in einer Organisation, wo sehr viele andere Leute dabei sind, die auch unterschiedlich denken, wo quasi das Argument und das Argumentieren und die Ideen zählen. Und das fand ich und finde ich weiterhin unheimlich bereichernd.
Wie habt ihr diese Schnittstellen gefunden zu Parlament und Medien? Weil ich stelle mir vor, dass es viele Projekte gibt, die vielleicht auch diese Schnittstellen suchen. Wie habt ihr es geschafft?
In der Schweiz ist es aus meiner Sicht erstaunlich einfach, sich einen Zugang zu schaffen zur Politik. Die Politik ist glücklicherweise sehr offen und sehr interessiert an neuen Ideen und lässt sich auch gerne auf diesen Diskurs ein. Also Wir hatten natürlich am Anfang irgendwie Schwierigkeiten zu erklären, was ist eigentlich ein Think Tank und ja. was machen wir eigentlich, und die Leute wollten uns in eine politische Schublade stecken und sagen, ihr seid links oder ihr seid rechts oder ihr seid irgendwo. Und aber ich glaube, durch viel Kommunikation und viele Empfänge, auf denen wir vorbeigegangen sind, und vielen Leuten, denen wir gequatscht haben, dann hat es dann eigentlich doch erstaunlich schnell funktioniert, dass man ein offenes Ohr gekriegt hat. Das finde ich, stimmt mich auch optimistisch im Sinne von, ich finde das ein sehr wichtiger Zug am politischen System, dass diese Offenheit besteht.
Warum habt ihr euch auf Außenpolitik fokussiert?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es es hat zwei Gründe. Erstens ist es aus dem Moment, in dem wir entstanden sind, zu erklären, im Sinne von, wir haben uns konstituiert nach einer Abstimmung über die Schweizer Europapolitik. Da ging es um die Erweiterung des freien Personenverkehrs auf Rumänien und Bulgarien. Und das war und ist eines der dominierenden politischen Themen in der Schweiz, die Europapolitik, die Außenpolitik. Und ich denke auch, man könnte es einen wachsenden Geschäftszweig nennen, weil immer mehr Aspekte der Politik in einem kleinen Land grenzüberschreitend funktionieren und deswegen fast alles irgendwo eine außenpolitische Komponente hat.
Und gerade die Schweiz ist in einer besonderen Lage mit der EU noch dazu.
Genau.
Bei Voraus steht ja Grassroots im Titel dabei. Was bedeutet das?
Grassroots bedeutet, dass wir ein ungewöhnliches Konzept für einen Think Tank haben. Wir sind ein Think Tank, bei dem jeder und jede Mitglied werden kann. Mhm. Jeder und jede Studien verfassen kann. Und wir diese dann einer Qualitäts-, aber keiner Ideologiekontrolle unterziehen. Und wir dadurch als Organisation nur von unten her inhaltlich gesteuert werden. Also die Mitglieder bestimmen, welche Themen das bearbeitet werden und welche Argumente gemacht werden und welche Vorschläge gebracht werden. Und auch in welcher Form, zu welcher Form, dass die veröffentlicht werden. Also unsere Autorinnen und Autoren sagen, ich möchte gerne eine Veranstaltung machen oder ich möchte gerne einen Zeitungsbeitrag schreiben können. Und insofern sind wir quasi bottom-up gesteuert.
Basisdemokratisch?
Also man muss sich jetzt also nicht als marxistische Organisation vorstellen, sondern ich glaube, was zählt, ist das Engagement. Also Leute, die sehr viel Zeit investieren in das Verfassen von Studien, erhalten dann auch sehr viel Aufmerksamkeit. Und was wir machen, ist dazu die Talentförderung. Also wir helfen diesen Autorinnen und Autoren, die Kontakte zu etablieren, zu sein das andere Forscherinnen und Forscher, also das heißt zu Politikerinnen und Politikern, die sich bereits mit den Themen auseinandersetzen. Wir helfen ihnen auch mit den Skills, also wie können sie auftreten und ihre Argumente verteidigen. Aber ich würde das jetzt insofern nicht als basisdemokratisch bezeichnen, sondern wirklich eine Organisation, die von den Impulsen der Mitglieder lebt.
Das klingt einer guten Beschreibung. Was waren so Erfolge, die du konkret in der Politik umgesetzt gesehen hast?
Ich denke, immer wieder wurden Ideen von uns in politischen Vorstößen aufgenommen. Wir konnten da und dort dazu beitragen, dass eine Gesetzesvorlage entstanden ist oder wie die dann ausgesehen hat, konnten wir mit beeinflussen oder wir konnten unsere Meinung und Haltung zu gewissen Positionen abgeben Das ist, glaube ich, für uns schon ein sehr großer Erfolg, also dass man uns überhaupt angehört hat und dann auch die Ideen übernommen hat oder aufgenommen hat. Was wir nicht machen, ist Lobbying. Also wir sagen auch, dass bei den Vorschlägen und Ideen, die unsere Autorinnen und Autoren vorbringen, das sind deren Vorschläge und Ideen und nicht diejenigen des Think Tanks. Der Think Tank hat keine Position und will keine Stellung beziehen. Das gelingt uns nicht ganz immer, weil die Zeitung natürlich gerne schreiben vorausdenkt oder sagt XY. Aber ich glaube, insofern wollen wir nicht einzelne Gesetzesprojekte irgendwie jetzt beeinflussen als Think Tank, sondern den Diskurs auch mitbestimmen. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene, wo es uns sehr gelungen ist. Ich kann mich an ein Beispiel nehme ich sehr gerne zurück, weil dieses Beispiel auch, wie soll ich sagen, sehr erfolgreich und irgendwie unerwartet auch auf eine gewisse Art und Weise war. Und das war eine Studie zum Thema Zusammenhang zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Migration, wo wir, glaube ich, ein bisschen aufgerüttelt haben, weil diese Studie, oder wo die Autorinnen und Autoren aufgerüttelt haben, weil diese Studie gesagt hat, naja, die gängige Logik, dass man jetzt einfach mehr Entwicklungszusammenarbeit in die Herkunftsländer schicken kann und dann kommen weniger Leute, die funktioniert nicht. Das ist wissenschaftlich durch hunderte von Studien aufgezeigt worden und die Politik bewirtschaftet diesen Mythos aber immer wieder. Und sowohl, also für die Entwicklungszusammenarbeit gibt es sehr gute Gründe, aber es sind andere Gründe und nicht die, dass man Migration verhindern sollte. Und das fand ich, da haben wir auch irgendwie viele Leute von den Kopf gestoßen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Kann ich mir gut vorstellen, wenn man so einen wirklich einen gängigen Mythos mit Daten widerlegt, dass sich da viele vor den Kopf gestoßen fühlen. Das zweite Projekt, das du co-kreiert hast, ist das Staatslabor, wo du Innovationen im öffentlichen Sektor quasi vorstellst und auch testest, also dem eine Plattform bietest. Warum gibt es gerade im öffentlichen Sektor so wenig Innovation?
Das ist eine sehr gute Frage, warum es wenig Innovation gibt. Das Staatslabor ist entstanden aus einer Initiative von Innovationspraktikern innerhalb und außerhalb der Verwaltung, also so ein relativ loses Netzwerk von ungefähr 100 Personen, die sich für Innovationen in der öffentlichen Verwaltung interessiert haben und die gesagt haben, es braucht im öffentlichen Sektor noch mehr als vielleicht anderswo einen Raum, in dem man Innovation testen kann und ausprobieren kann, weil der öffentliche Sektor unter ständiger Beobachtung steht, zu Recht, weil er sich erklären muss und mit öffentlichen Geldern finanziert wird und der sich deswegen Experimente nur schwieriger leisten kann und deswegen ein solcher Raum, wo man Dinge anschauen kann, ausprobieren kann, sich austauschen kann mit anderen, die etwas schon getestet haben, extrem wertvoll wäre. Und deswegen wäre meine Antwort auf die Frage, warum es weniger Innovationen in der öffentlichen Verwaltung gibt, weil es noch kein Staatslabor gab.
Ja, macht Sinn. Der Philipp Nawal, der Forum Alpbach-Geschäftsführer, hat gesagt, wir als Öffentlichkeit sind viel zu ungeduldig mit Politikern. Wir fordern, fordern, fordern und wenn sie sich einmal einen Fehler erlauben, dann stürzt sich die gesamte Öffentlichkeit darauf. Also insofern ist das Staatslabor eine gute Idee, wie man diese Ungeduld vielleicht ein bisschen zähmen kann.
Ja, also so die Fehlerkultur ist bestimmt nicht die fortschrittlichste im öffentlichen Sektor, wahrscheinlich gerade aus Angst davor dann auch in den Fokus der wütenden Öffentlichkeit zu geraten oder wütenden Medien. Ich, Ich finde auch eben diese Watchdog-Funktion der Öffentlichkeit und der Medien, die ist auch unheimlich wichtig. Die braucht es natürlich auch, damit eine Verwaltung nicht einfach irgendetwas macht. Und gleichzeitig soll es ja eben trotzdem diese Räume geben, wo man eben etwas testen kann und ausprobieren kann. Und ich glaube, die wären auch wichtiger, gerade weil sich so viel verändert, weil so viele neue Technologien und Möglichkeiten, Methoden auf uns zukommen, muss man irgendwie diese ausprobieren. Man kann nicht warten, bis sich dann etwas durchgesetzt hat. Und deswegen braucht es vielleicht einfach da neue Systeme und eine neue Herangehensweise.
Das ist ein Beispiel, das im Staatslabor getestet wurde?
Wir sind jetzt vor allen Dingen dabei, mit Kadermitarbeitern, mit sehr hohen Beamten oder Mitarbeitern in der Verwaltung, vor allen Dingen neue Methoden und Technologien vorzustellen, aufzuzeigen, was an anderen Orts schon funktioniert. Und da ist die Reichweite sehr groß. Also wir setzen uns damit auseinander, wie man Impact messen kann von Politik, wie man mittels Design Thinking neue Ansätze entwickeln kann, wie die Zukunft der Arbeitskultur vielleicht auch aussieht oder die Innovationskultur innerhalb einer Verwaltung gestärkt werden kann, wie Netzwerke funktionieren, wie man die richtigen Gefäße schaffen kann. Das sind sehr unterschiedliche Themen, wo wir uns auch vor allen Dingen als Netzwerker oder Netzwerkspinne verstehen, also indem wir Leute zusammenbringen, auch von außerhalb, eben auch aus dem privaten Sektor, aus NGOs, mit Mitarbeitenden der Verwaltung, die sich da dann mal austauschen können über diese Themen. Eines der Beispiele, das mir am besten gefällt, ist, wir haben eine Veranstaltung gemacht dazu, welche Rolle Games spielen könnten in der öffentlichen Verwaltung. Und da wurde beispielsweise diskutiert, ob man nicht zum Beispiel in der Gesundheitsprävention mehr Games einsetzen könnte. Das gibt dann wieder neue Herausforderungen, weil Gamification hat auch ihre dunklen Seiten im Sinne von Punkte sammeln, Dinge bewerten. Aber ich glaube, das lohnt sich da sehr, eben auch das zu testen, zu gucken, wo kann man das einsetzen und wo hat das einen Mehrwert.
So was bräuchte es in Österreich auch.
Ja, vielleicht gibt es ja bald ein österreichisches Staatslabor.
Das wäre tatsächlich notwendig. Was sind solche Hürden, wenn du an Voraus oder an Staatslabor denkst? Wo hat es einen Moment gegeben, wo du gedacht hast, jetzt wird es langsam schwierig weiterzumachen?
Also die Hürden sind mal ganz abgesehen von der Finanzierung, die immer schwierig ist, wo wir jetzt bei beiden Organisationen das große Glück haben, immer wieder sehr, sehr tolle Partner gefunden zu haben, die uns auch über längere Zeit unterstützt haben. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es für junge Organisationen, die auch etwas starten, das man noch nicht kennt, also so quasi diese Pionierrolle irgendwie auch übernehmen, ist es immer schwierig, Geld zu finden. Ich glaube aber, dass quasi wenn man dann die guten Ideen und die guten Leute hat, einen langen Atem, viel Energie, dann funktioniert das meistens auch, dann findet man eben diese Partner, die man unbedingt dafür braucht. Also vielleicht eine spezifische Herausforderung in der Schweiz ist, dass wir immer gerne alles in allen vier Landessprachen machen möchten. Ja. Es schränkt sich dann meistens darauf, dass man zwei Landessprachen, Französisch und Deutsch, bedient. Und ich glaube, wenn man aus der französischen Schweiz auf die Dinge guckt, möchte man sich wahrscheinlich noch beklagen, dass das meiste eigentlich in Deutschland funktioniert. Das ist unheimlich aufwendig, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man solche Initiativen auch für das gesamte Land vorsieht. Das bedeutet auch viel Mobilität, also viel unterwegs zu sein. Und die Schweiz ist da vielleicht noch ein bisschen weniger zentralisiert als Österreich, wo wirklich alles in, oder vieles in Wien geschieht. In der Schweiz fährt man viel von, in der Bahn von Zürich nach Bern, nach Lausanne, nach Genf und nach Basel. Leider zu selten ins Tessin, wo es ja so schön wäre. Aber ja, das sind vielleicht so die praktischen
Herausforderungen. Nein, ist spannend, ja. Du hast gemeinsam mit dem Daniel Graf ein spannendes Buch geschrieben, nämlich Agenda für eine digitale Demokratie. In dem beschreibst du ein sehr spannendes Kapitel, nämlich die digitale Außenpolitik. Und das ist mir im ersten Moment, dass mir das wie so ein Widerspruch vorgekommen, weil gerade Außenpolitik ist sowas voller Diplomatie, mit sehr viel Feingefühl. Wie kann Außenpolitik digital gestaltet werden?
Es gefällt mir sehr gut, dass du mich auf dieses Kapitel ansprichst, weil du bist nämlich der Erste. zumindest hier in Wien haben wir bisher nicht über die digitale Außenpolitik gesprochen. Ich fand, ich muss ein Kapitel über die digitale Außenpolitik schreiben, auch weil ich mich mit Außenpolitik viel beschäftigt habe und weil ich finde...
Mit
Voraus. Und weil ich finde, die Außenpolitik ist ein essentieller Bestandteil einer Demokratie und die wird immer wichtiger, weil ja quasi immer mehr Verbindungen zum Ausland, internationale Zusammenarbeit stattfindet oder stattfinden müsste, weil die großen Herausforderungen eben nicht im nationalen Kontext gelöst werden können. Und deswegen lag es für mich auf der Hand, mir zu überlegen, was denn eine digitale Außenpolitik ist. Und ich habe dann quasi so wie zwei unterschiedliche Dinge betrachtet. Und das eine ist, wie quasi die internationale Politik, wo es da demokratische Prozesse gibt, wie wir sie kennen. Also es gibt ja sehr, sehr wenige oder eigentlich fast keine echten, Volksbefragungen oder Abstimmungen auf internationaler Ebene. Es gibt sehr wenig parlamentarische Mitarbeit, das meiste wird unter Regierungen ausgehandelt, aber wir sehen zum Beispiel immer stärkere NGOs, die sich dank den digitalen Tools auch immer prägnanter einbringen können, immer mehr Druck ausüben können, mittels Petitionen beispielsweise. Mhm. Und dann sehen wir auch die internationalen Organisationen zumindest ansatzweise reagieren darauf, indem sie immer mehr Zivilgesellschaft einladen und einbinden. Und auch jetzt, das fand ich eigentlich fast das konkreteste Beispiel, wie die Vereinten Nationen den Prozess der Wahl des Generalsekretärs, der ja nach wie vor ein abgekartetes Spiel ist, der Atommächte und der Länder im Sicherheitsrat, aber wie jetzt da zumindest mal geöffnet wird für ein öffentliches Hearing, wo man online Fragen einreichen kann. Die Fragen werden dann ausgewählt, aber die ausgewählten Fragen werden dann auch öffentlich beantwortet. Also da gibt es schon Bewegung hin zu mehr Demokratie auf internationaler Ebene. Und das andere Bereich ist dann die Diplomatie, die sich immer weiter digitaler Mittel bedient.
Ja, das hat so einen Charakter von einem öffentlichen Hearing.
Genau. Ja.
Was wolltest du zur Diplomatie noch sagen?
Im Bereich der Diplomatie, finde ich, gibt es die Tendenz dazu, Diplomatie weniger als Kontakte zwischen Staaten oder zwischen Diplomaten oder zwischen Regierungen zu verstehen, sondern immer mehr auch mit den Bürgerinnen und Bürgern eines Gastlandes oder mit der Wissenschaft oder mit Unternehmen dieses Landes, beziehungsweise als Vermittler zwischen Bürgerinnen und Bürgern des Heimatlandes und des Gastlandes oder Wissenschaft oder Unternehmen in diesem Bereich. Und das braucht einfach ganz andere Fähigkeiten und Werkzeuge. Und da sehen wir jetzt auch so die ersten Pioniere, zum Beispiel mit Tom Fletcher, der dieses Buch geschrieben hat, The Naked Diplomat, wo er aufzeigt, wie er als englischer Botschafter im Libanon quasi über Twitter viel Diplomatie gemacht hat. Mhm. Und es einfach darum geht, auch zu zeigen, dass er als Vertreter der Krone quasi sich auch interessiert für das Leben der Menschen vor Ort und sich mit denen austauschen möchte und auch aufzeigt, dass er ein nicht irgendwie jetzt ein komplett abgehobener Beamter ist.
Im Diplomatenviertel,
sondern dass der irgendwie auch Fußballfan ist und auf der Straße spazieren geht.
Wie siehst du die Rolle von so manipulativer Außenpolitik auf digitaler Ebene, wenn man sagt, so wie in Amerika mit den russischen Eingriffen über Facebook-Werbung?
Ja, das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, eine große Herausforderung. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, man wird diesen Kanal nicht mehr los. Also der bleibt bei uns. Man kann nur versuchen, den quasi mehr einzubinden. Also erstens, indem man ihn halt selber auch nutzt und selber auch verwendet. Und nicht Twitter einfach Donald Trump überlässt, ja, sondern halt auch da präsent ist und sich äußert und auch reagiert. Und dann gibt es ein paar regulatorische Ideen, die ich durchaus prüfenswert finde. Also ich glaube schon, dass es Sinn macht, da auch offen zu legen, ein bisschen wie die Geldflüsse aussehen, also da mehr Transparenz zu schaffen und aufzuzeigen, wer sieht eigentlich welche Werbung, wer bezahlt welche Werbung. Das, glaube ich, haben die Bürgerinnen und Bürger bzw. die Userinnen und User schon verdient, das zu erfahren. Und ich glaube auch, es ist heikel, da quasi da einfach alles frei laufen zu lassen, ohne dass man Transparenz schafft. Andererseits, ich wäre auch skeptisch, was den tatsächlichen Einfluss von Facebook und Twitter auf Wahlen anbelangt. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat, weil Russland die entsprechende Facebook-Werbung geschaltet hat. Ich glaube, das wäre mir als Erklärung doch ein bisschen zu kurz gegriffen.
Wahrscheinlich zu monokausal, sagen wir es mal so. Aber ich glaube schon, dass sie zumindest mit einer Rolle gespielt haben.
Ja, vielleicht haben sie eine Rolle mitgespielt und vielleicht war das ein Weckruf, den man gebraucht hat. Ich würde davor warnen, das zu überschätzen. Also ich glaube, diese personalisierte Werbung, die man da sieht, die hat wahrscheinlich ihren Effekt, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich glaube, das Prahlen von Cambridge Analytica war mehr Werbung für sich selbst als objektive Einschätzung ihres Wertes.
Interessante Position. Ich würde zum Schluss jetzt noch gerne auf die Schweiz zurückkommen. Die Schweiz hat eine sehr organisch gewachsene demokratische Kultur im Gegensatz zu Österreich. Glaubst du, dass die Willensnation der Schweiz Vorteile hat in der Digitalisierung, dadurch, dass sie wirklich langsam und konstant gewachsen ist, was Demokratie angeht?
Ja, auf den ersten Blick scheint es ja nicht so, dass Langsamkeit ein besonderer Vorteil sein könnte in Bezug auf Digitalisierung.
Ja.
Ich glaube eher, dass das eher auch zum Nachteil gereichen könnte, diese Langsamkeiten, dieses lange Verhandeln, wo eigentlich im Moment eher auch eben eine gewisse Risikofreudigkeit, eine gewisse Experimentierfreude gefragt wäre. Und ich glaube aber, dass eigentlich ja dafür die Schweiz auch sehr gute Voraussetzungen bieten könnte, mit einem sehr feingliedrigen System, mit sehr viel Autonomie in den Gemeinden, sehr viel Autonomie in den Kantonen, so dass man eigentlich auf diesen tieferen Ebenen sehr viel ausprobieren könnte. Zum Beispiel im Kontext von Smart Cities eben nicht nur Steckdosen an den Bushaltestellen diskutieren könnte, sondern auch mehr Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an der Politikgestaltung. Und dass man das möglichst, also man darf das auch nicht verklären oder als aller Heilmittel, aber man könnte dort Dinge ausprobieren im Kleinen und schauen, was funktioniert und das messen und testen und dann wieder anpassen. Und das insofern glaube ich schon, dass die Schweiz da eigentlich gut aufgestellt wäre.
Hilft es bei der Akzeptanz von digitalen Methoden, dass die Schweiz sehr Demokratie sehr stark lebt mit der direkten Demokratie?
Ja, also nee, ich glaube, die Schweiz ist eigentlich sehr skeptisch eingestellt, was die Digitalisierung der Demokratie anbelangt. Und an einigen Orten halte ich das auch für sehr sinnvoll. Also jetzt beispielsweise, wenn es um das elektronische Wählen und Abstimmen geht, was bei uns unter dem Stichwort digitale Demokratie meistens im Vordergrund steht, dieses E-Voting, wo ich den Eindruck habe, das ist ein bisschen eine Operation am offenen Herzen der Demokratie, wo ich nicht sicher bin, ob es besonders schlau ist, dort anzufangen mit einem neuen
Methode. Es gibt so viele Methode. Dinge, die man anders machen kann mit digitaler Demokratie, aber es wird oft auf E-Voting reduziert.
Genau, und ich glaube, dort ist vielleicht ganz sinnvoll, dass die Schweizerinnen und Schweizer eine gewisse Skepsis dem entgegenbringen. Und ich glaube auch anderswo, wenn es beispielsweise um deliberative Plattformen oder um Beteiligungsplattformen geht, finde ich, da ist auch eine gewisse Skepsis insofern angebracht, als dass ich glaube, diese Tools müssen einen Zweck haben und die müssen wirklich etwas einem Zweck dienlich sein und bestehende Prozesse verbessern und nicht einfach gemacht werden, weil sie möglich sind oder weil man Bestehendes einfach jetzt digital macht, sondern man muss sich schon überlegen, was können wir jetzt eigentlich damit verbessern.
Ja, digital um digital willen ist auch ein bisschen am Zweck vorbei. Was treibt dich an mit den ganzen Projekten, die du aufstellst?
Also, was mich antreibt, ist das, wo wir vorher darüber geredet haben. Ich glaube, es ist unheimlich toll, in einem politischen System tätig sein können, das doch dieses offene Ohr hat und diese Zugänglichkeit hat, sodass man, glaube ich, mit guten Ideen viel bewegen kann. Und das ist das ist immer wieder antreibend. Ich glaube, wenn es nicht so wäre, dann wäre die Arbeit vermutlich ein bisschen deprimierender.
Das glaube ich, ja. Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzler, nehmen wir es einmal von Österreich, und hast den Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was suchst du dir aus?
Ja, es ist vielleicht jetzt ein bisschen ein nerdiges Thema, aber ich fände es spannend, was wir in der Schweiz Vernehmlassung nennen und glaube ich hier in Österreich Begutachtung heißt, von neuen Gesetzen, die also öffentlich aufgelegt werden zum Kommentieren, das zu digitalisieren. Und zu sagen, dieser Prozess, wenn wir ein neues Gesetz dem Parlament vorlegen, dass nicht mehr quasi, dass man da nicht mehr Briefe schreiben muss oder E-Mails, sondern dass man eine Plattform hat, wo man gemeinsam mit vielen anderen Gesetze quasi Paragraph für Paragraph kommentieren,
Crowdsourcen,
vielleicht auch neue Ideen sammeln kann. Wenn man das digitalisieren könnte, ich glaube, das wäre recht konkret und das wäre definitiv ein Versuch wert.
Die zweite Frage, ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert, das hängt dort eine Woche. Was schreibst du drauf?
Ich würde draufschreiben, Nationalrätin oder Nationalrat gesucht und würde damit, glaube ich, mehr Menschen auffordern wollen, sich politisch zu engagieren. Und vielleicht auch Leute außerhalb der bisherigen Verdächtigen. So, und zu sagen, hey, das Tolle an unserem System ist eigentlich, dass sich jeder und jede politisch engagieren kann, sei es als Abgeordneter oder Abgeordnete oder auch in anderen Formen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, quasi nicht nur so diesen Empörungsprozess oder diese Empörungsschreie aus den Medien mitzukriegen, sondern selber auch Verantwortung zu übernehmen.
Und die letzte Frage. Du kannst mit jemandem aus Österreich auf einen Kaffee gehen. Wen wählst du?
Ich würde Arnold Schwarzenegger wählen.
Warum genau ihn?
Naja, er ist Politiker.
Ja, unter anderem.
Unter anderem ungewöhnlicher Politiker. Ich glaube auch irgendwie schwierig einzuordnen, so politisch. Er ist Österreicher, kennt Amerika gut. Ich glaube, er ist kein großer Fan von Trump, aber kann wahrscheinlich da viele gute Informationen geben, kennt wahrscheinlich Silicon Valley recht gut. Und außerdem habe ich keinen einzigen seiner Filme gesehen.
Warum nicht?
Irgendwie sind die an mir vorbeigegangen.
Nein, du hast Nachholbedarf.
Genau.
Vielen Dank an Max Stern für das Gespräch. Das Buch Agenda für eine digitale Demokratie ist im NZZ Libro Verlag erschienen. Einen Link gibt es in den Shownotes. Heute fragen mal nicht wir um Empfehlungen, sondern empfehlen Ihnen etwas. Der Podcast Ganz offen gesagt von Sebastian Krause, Eva Weisensteiner und Jula Ordner liefert wöchentlich Informationen und Einblicke aus der österreichischen Politik mit tollen Gästen. Ich höre ihn sehr gerne, weil er tatsächlich sehr offen erzählt wird, in einer lockeren Atmosphäre, wo man auch Neues lernt, wie österreichische Politik funktioniert. Bis zum nächsten Mal.